Habt ihr die Strapazen des Festes gut überstanden? Seid ihr ausgeruht und bereit, mit dem Herrn ein neues Jahr zu beginnen? Ich hoffe es sehr, denn auch in diesem neuen Jahr seid ihr im Dienst des Herrn und der wird euch einiges abverlangen. Das ist auch der Titel der heutigen Predigt, im Dienst des Herrn. Wir hören eigentlich in jeder Sonntagspredigt einiges zum Thema geistliche Nachfolge und Dienst am Werk des Herrn, auch dann, wenn das eigentliche Auslegungsthema ein anderes ist. Und alljährlich zur Zeit der guten Vorsätze scheint in der Tat dieses Thema für uns dran zu sein. Denn auch ich werde euch heute damit traktieren. Ich wollte es mir eigentlich einfacher machen und meiner stille Zeitbequemlichkeit folgen, aber der Herr hat es anders entschieden. Anscheinend will er uns als Gemeinde wieder einmal in seine Schule nehmen und uns seinen Stoff Schritt für Schritt vermitteln. Dem Prediger zuallererst. Ach, übrigens, traktieren. Dieses Wort hat wie so viele andere Liebe etwa oder Wahrheit in der von der Sünde gezeichneten Welt einen Bedeutungswandel erfahren. Und auch Kinder Gottes wissen oft nicht mehr, was es wirklich bedeutet. Jemanden zu traktieren ist eigentlich eine schöne und segensreiche Tätigkeit, obwohl man das Wort heute eher als Schimpfwort gebraucht. Warum traktierst du mich jetzt mit diesem oder mit jenem? Schön und segensreich? Nun, die Lösung ist ganz einfach. Ein Traktat ist ursprünglich eine Bußpredigt. Und jemanden traktieren heißt, ihm Buße zu predigen. Und jetzt merken wir schon, in welche Richtung das gegangen ist. Die Leute auf der Straße wollen keine Predigt und von Buße wollen sie schon gleich gar nichts hören. Und so schleift sich ein Wort im Sprachgebrauch der Vereinfachung nach und nach ab. Und dann fühlen sie sich von allem traktiert, was sie nicht hören wollen. Und da wären wir trotz der kleinen Abschweifung mitten in unserem Thema. Denn das ist uns hoffentlich klar. Geistlich nachfolgen und dem Herrn dienen hat natürlich auch etwas mit Buße zu tun. Vor allem aber mit Hören. Und zwar mit dem Hören auf das Wort Gottes. Und jetzt sage ich euch mal was, da werde ich bei einigen von euch A's und O's erben. Kurz gesagt, großes Erstaunen. Der Herr erteilt uns unsere persönlichen Aufträge nicht nur bei der Bibellektüre, nicht nur bei der geistlichen Erbauung, nicht nur im Gebet, nicht nur in erbaulichen Gesprächen, nicht nur in der Seelsorge. Ja, aber mein lieber Peter, was sagst du denn da? Ja, wo bekommen wir denn noch Aufträge vom Herrn? Na, überleg doch mal. Wie oft bekommst du eine Anweisung von deinem Chef und du nickst mit dem Kopf und sagst, ja, machen wir. Und was das heißt, das wissen wir ja wohl alle. Bloß gemacht wird es da nicht. Oder zumindest nicht so, wie der Chef es gerne hätte. Sondern so, wie du es für richtig hältst. Und abends sagst du dann zu deiner Frau, der Chef hat mich heute wieder mit Sonderaufgaben traktiert. Moment einmal, lieber Peter. Jetzt war mal ganz langsam mit die junge Pferde. Mein Chef ist doch kein geistlicher Lehrer oder Ratgeber. der ist doch ganz im Gegenteil ein Weltmensch. Nicht mal ein Bruder. Und der soll mir Aufträge von Jesus erteilen? Also weißt du. Tja, und jetzt sage ich, Moment mal. Wie ist das mit deinem Hören auf das Wort? Und wohlgemerkt, hören heißt hören. Und hören auf heißt nicht etwa aufhören, sondern bestenfalls aufhorchen. Denn es bedeutet hören und tun. Hast du den ersten Petrusbrief gelesen? Hast du gelesen, was Petrus im zweiten Kapitel schreibt? Hast du gelesen, was in 1. Petrus 2, Vers 18 steht? Lasst uns das doch mal kurz aufschlagen, denn ihr müsst euch davon überzeugen, dass das da wirklich so steht. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 18. Da heißt es, ihr Haussklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Warum? Denn das ist Gnade. Wieso? Wenn jemand um des Gewissens vor Gott willen Leiden erträgt, indem er Unrecht leidet. Das heißt also, wenn dein Chef von dir die Arbeit fordert, für die er dich bezahlt, dann ist das ein ganz persönlicher Auftrag Christi an dich. Und du hast ihn so auszuführen, als habe der Herr selbst zu dir gesprochen. Ach übrigens, Weltmenschen, wisst ihr eigentlich, wer Mose den wichtigsten und segensreichsten Rat in seiner Karriere als Gerichtspräsident des Volkes Israel gab? Den Rat, Aufgaben zu delegieren und die Last der Rechtsprechung auf viele Schultern zu verteilen? Das war sein Schwiegervater Jethro. Und der war nicht nur ein Weltmensch, sondern sogar ein heidnischer Priester. Und dem wäre dieser Rat sicher nicht von selbst eingefallen, wenn Gott ihm das nicht in den Mund gelegt hätte. Es ist einfach unsere Aufgabe zu prüfen, welcher Geist zu uns spricht. Und jetzt überleg doch mal einen Schritt weiter. Wie oft hat eigentlich, lieber Bruder, deine Frau zu dir gesagt? Und ich bitte dich, Herr, vergib mir meine Versäumnisse. Und ich hoffe, Mareile hat das auch getan. Wann machst du denn mal den Wasserhahn ganz? Oder reparier doch mal die Lampe in der Garage. Oder grab mir doch mal das Kartoffelbeet um. Und du hast dazu in deiner bekannt selbstverständlichen Art, oder heißt es großkratzigen, als echter Herr des Hauses und Haupt der Familie so richtig jovial zu ihr gesagt, ja, ja. Und was das heißt, wissen wir ja wohl alle. Und der Wasserhahn tropft nach einem Jahr immer noch. Das heißt, er tropft nicht mehr, weil deine liebe Frau das Ding mit einem Schraubenschlüssel, der schwerer ist als sie selbst, in ihrer Verzweiflung selbst zurechtgewirkt hat. Du hast es bloß noch nicht gemerkt. Wie du ja sowieso relativ wenig von dem merkst, was so vorgeht. Und lieber Bruder, liebe Schwester, wenn ich hier du sage, dann schaue ich mich selbst zuallererst an. Und ich muss euch sagen, ich bin bei der Vorbereitung dieser Predigt so richtig in Gottes Mühle geraten und von einem Schweißausbruch in den nächsten. Aber das kann nicht schaden. Ich muss sowieso abnehmen. Und das meine ich nicht nur körperlich. Kommen wir zurück zu den Aufträgen, die der Herr für dich und für mich hat. Und dazu, dass wir beide so oft nicht merken, was eigentlich wirklich dran ist. Denn die Lampe in der Garage tut es nach einem Jahr immer noch nicht. Du wunderst dich bloß, dass es da drin jetzt immer so hell ist. Weil deine liebe Frau auf einem Stuhl balancierend, Du hast nämlich wieder irgendjemandem in der Nachbarschaft die Leiter geliehen, in ihrer Verzweiflung selbst eine neue Birne reingedreht hat. Du hast das bloß wieder nicht gemerkt. Und das Kartoffelbeet. Ach, liebe Geschwister, verzeiht mir, dass ich mich hier fortlaufend selbst einklage, aber wie wir ja schon eingangs hörten, hat es auch etwas mit Buße zu tun. Wenn ihr also im Januar, weil du sonst nichts zu tun hast und dir langweilig ist, ein Licht aufgeht und das Kartoffelbeet einfällt, dann stellst du wahrscheinlich augenreibend fest, dass dir in irgendeiner Nacht vor ein paar Monaten wohl die Evolution zuvorgekommen sein muss und das Beet umgegraben hat. Wahrscheinlich wird es aber auch diesmal wieder deine liebe, ungeduldige Frau gewesen sein, die mit den Kartoffeln einfach nicht auf den ersten Schnee warten wollte oder so. Hoffentlich bist du in dieser Situation, wie so oft, geschickt genug, dich im Januar mit dem Spaten in der Hand verblüfft reinschauend im Garten erwischen zu lassen. Und hoffentlich hat deine liebe Frau Humor genug, dich dann an- und nicht auszulachen. Um die Situation klug zu entschärfen, könnte sie dich ja einfach fragen, ob vielleicht der Hund gestorben ist. Wegen dem Spaten. Wir sind immer noch beim Thema. Hören, zuhören, aufhorchen, hören und tun. Wir haben jetzt eine kleine Bestandsaufnahme gemacht, die keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann, aber wohl dennoch dem einen oder anderen, ebenso wie mir selbst, die ein oder andere ungute Erinnerung heraufbeschworen hat. Hoffentlich. Merke, wenn die Wunde heilen soll, muss man erst alle Haut- und Fleischfetzen freilegen und dann wegschneiden. Nun glaube ich aber, dass ihr alle, ebenso wie ich selbst, eigentlich von Herzen dem Herrn nachfolgen und ihm dienen wollt. Wie kann man solche dienstbereite Geschwister wie euch über das alltägliche menschliche Versagen trösten und ihnen zeigen, wie der Herr selbst das Hören auf seine Worte gelehrt hat? Beim Nachdenken und Beten darüber bin ich auf einen Text gestoßen, der fast alle Aspekte, die uns heute angeht, enthält. Und doch fällt er unter die Kategorie scheinbar unscheinbare Bibelworte. Das heißt, wir lesen normalerweise darüber hinweg. Ich möchte euch bitten, dass wir diesen Text dreimal lesen, und zwar bei allen drei Synoptikern, weil der verschiedene Wortlaut im Fortgang der Predigt seine Bewandtnis findet. Stört euch also bitte nicht an der Wiederholung, sondern lauscht vielmehr möglichst genau auf die unterschiedlichen Worte. Wir beginnen mit Lukas, der uns ja den Menschen Jesus vorstellt, und lesen Lukas Kapitel 22, die Verse 7 bis 13. Lukas 22, Vers 7, da heißt es: Es kam aber der Tag der ungesäuerten Brote, an dem das Passa geschlachtet werden musste. Und er sandte Petrus und Johannes und sprach: Geht hin und bereitet das Passa, dass wir es essen. Sie aber sprachen zu ihm: Wo willst du, dass wir es bereiten? Er aber sprach zu ihnen: Siehe, wenn ihr in die Stadt kommt, wird euch ein Mensch begegnen, der einen Krug Wasser trägt. Folgt ihm in das Haus, wo er hineingeht. Und ihr sollt zu dem Herrn des Hauses sagen: Der Lehrer sagt dir, wo ist das Gastzimmer, wo ich mit meinen Jüngern das Passa essen kann? Und jener wird euch einen großen, mit Polstern belegten Obersaal zeigen, dort bereitet. Als sie aber hingingen, fanden sie es, wie er ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Passa. Wir fahren fort mit Markus, der uns den Diener Jesus vorstellt, und lesen Markus Kapitel 14, die Verse 12 bis 16. Markus 14, 12 bis 16. Im Vers 12 heißt es, und am ersten Tag der ungesäuerten Brote, als man das Passa schlachtete, sagten seine Jünger zu ihm, wohin willst du, dass wir gehen und bereiten, damit du das Passa essen kannst? Und er sendet zwei seiner Jünger und spricht zu ihnen, geht hin in die Stadt und es wird euch ein Mensch begegnen, der einen Krug Wasser trägt, folgt ihm. Und wo er hineingeht, sprecht zu dem Hausherrn, der Lehrer sagt, wo ist mein Gastzimmer, wo ich mit meinen Jüngern das Passa essen kann. Und er wird euch einen großen Obersaal zeigen, mit Polstern belegt und fertig, und dort bereitet es für uns. Und die Jünger gingen hin und kamen in die Stadt und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Passa. Wir fahren fort mit Matthäus, der uns den König Jesus Christus vorstellt, und lesen Matthäus Kapitel 26, die Verse 17 bis 19. Matthäus 26, 17 bis 19. Im Vers 17 heißt es, am ersten Tag der ungesäuerten Brote aber traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wo willst du, dass wir dir das Passa zu essen bereiten? Er aber sprach, geht in die Stadt zu dem und dem und sprecht zu ihm, der Lehrer sagt, meine Zeit ist nahe, bei dir halte ich das Passa mit meinen Jüngern. Und die Jünger taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte und bereiteten das Passa. Soweit zunächst Gottes Wort. Für das Folgende bitte ich euch, den Bibeltext einmal nicht mit ehrfurchtsvollem Abstand zu betrachten, wie wir das normalerweise tun, sondern ihn so zu betrachten, als ginge es um ein Gespräch zwischen uns und unserem Chef. In Wahrheit geht es tatsächlich um ein Gespräch zwischen uns und unserem Chef. Denn der Herr Jesus ist unser Chef und wir sind seine Jünger. Wenn wir die drei Texte mehrmals langsam lesen und genauer ansehen, dann stellen wir bald fest, dass sie für uns alle, ohne Ausnahme, ein Déjà-vu enthalten. Ein Déjà-vu, das ist das seltsame Gefühl, genau das jetzt, genau das habe ich doch schon mal erlebt. Das liegt einfach daran, dass die Jünger Jesu, von denen hier die Rede ist, ganz genau unseren gewohnten Verhaltensmustern folgen. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich komme ins Haus und lege meinen Aktenkoffer auf die Ablage im Flur. Mein Sohn Paul folgt mir auf dem Fuß und legt eine Einkaufstüte mit seiner neu gekauften Hose auf meinen Aktenkoffer. Ich sage, Paul, würdest du mir bitte den Aktenkoffer hoch ins Büro tragen und auf mein Stehpult legen? Wo ist das? Also Paul, ich denke, du weißt, wo mein Büro ist und auch, wo das Stehpult steht. Ach so, ja, natürlich. Wo ist der Aktenkoffer? Der liegt auf der Ablage im Flur. Eine Stunde später komme ich in mein Büro. Auf dem Stehpult liegt der Aktenkoffer. Auf dem Aktenkoffer liegt die Einkaufstüte mit Pauls Hose. Ich frage ihn, meinst du, dass die mir passt? Weiß ich doch nicht. Warum hast du es überhaupt da hingelegt? Was weiß denn ich? Du hast doch gesagt, ich soll hochtragen, was auf der Ablage liegt. Und das habe ich gemacht. Aber das ist deine Hose. Wie? Ach so, ja, ich nehme sie mit, okay? Unsere Verhaltensmuster. Möglichst wenig wissen, möglichst wenig tun, möglichst wenig denken. Den Jüngern in unserem Bibeltext geht es ähnlich. Sie stolpern über ihre menschliche Verhaltensweise, denn der Herr gibt ihnen eine klare Anweisung. Im Text heißt es, er sandte Petrus und Johannes und sprach, geht hin und bereitet uns das Passa, dass wir es essen. Es gab mit Sicherheit nicht so viele Möglichkeiten dazu in Jerusalem. Erinnert euch, Petrus und Johannes waren Galiläer. Sie kannten die Stadt nicht sehr gut, waren dort auch nicht sehr beliebt. Außerdem war Jerusalem von Festpilgern überfüllt. Es wäre schwierig, wenn nicht gar unmöglich gewesen, auch nur einen kleinen Winkel zu finden, wo sie unter sich hätten sein können. Bei der Selbstverständlichkeit, mit der der Herr Jesus hier den Auftrag erteilte, konnte es sich nur um jemand handeln, der selbst den Herrn Jesus lieb hatte. Wenn er es vielleicht auch noch nicht wagte, das öffentlich zu bekunden. Davon gab es in Jerusalem damals nicht viele. Noch dazu war Petrus stets der Wortführer. Ihm, der sicher über mehr Dinge und Personen Bescheid wusste als mancher andere der Jünger, hätte es möglich sein sollen, einfach ohne zu fragen, den Auftrag Jesu auszuführen. Ihr seid überrascht? Ihr sagt, woher hätten sie es denn wissen sollen? Darf ich euch fragen, wo ihr eben gewesen seid, als wir die drei Texte gelesen haben? Der Auftrag war völlig klar. Jesus sagte, lesen wir doch nochmal Matthäus 26, Vers 18. Matthäus 26, Vers 18. Da heißt es, geht in die Stadt zu dem und dem und sprecht zu ihm, der Lehrer sagt, meine Zeit ist nahe, bei dir halte ich das Passa mit meinen Jüngern. Und dann fragen die beiden sinngemäß, wer ist das denn? Stellt euch einmal vor, da war ein Mann in dieser großen Stadt voller Gottlosigkeit, ein Mann, dessen Herz für den Herrn Jesus schlug. Ein Mann, der aber vielleicht wie Nikodemus nicht den Mut fand, frei und offen auf die Seite des Herrn zu treten. Aber in seinem Herzen trug er den Wunsch, möchte doch der Herr, der nicht hat, wo er sein Haupt hinlegt, in mein Haus kommen und dort mit seinen Jüngern das Passa feiern. Stellt euch einmal vor, im Vertrauen darauf, dass der Herr, der die Herzen der Menschen kennt, auch sein inniges Verlangen sieht, bereitet er seinen Obersaal zu, damit, wenn der Herr seinen Wunsch erfüllt und das Passa bei ihm halten will, alles für ihn bestens vorbereitet ist. Und der Herr enttäuschte ihn nicht. Der Herr Jesus sieht die Herzen an. Und wie erquickend muss das für ihn gewesen sein, der zu dieser Zeit schon steckbrieflich gesucht wurde. Ihr könnt das später nachlesen in Johannes 11, Vers 57. Und von dem sich alle Türen schlossen. Er wusste ein Herz in dieser Stadt, das ihm sein Haus öffnete und für ihn und für die Passafeier Sorge trug. Zurück zu den Jüngern. Einige von ihnen sind uns bestens bekannt. Andere werden kaum erwähnt. Die Jünger werden gewöhnlich in Gruppen zu je vier aufgelistet. Die erste Vierergruppe besteht aus Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas. Das sind zwei Brüderpaare. Die drei Erstgenannten wurden von dem Herrn oft erwählt, um bei Gelegenheiten besonderer Offenbarungen in seiner Nähe zu sein, wie auf dem Berg der Verklärung zum Beispiel oder im Garten Gethsemane. Hier waren es Petrus und Johannes, die gesandt wurden, um das Passa zuzurüsten. Diese Erfahrung stärkte ihren Glauben für die schwierigen Tage, die ihnen unmittelbar bevorstanden. Aber davon wussten sie natürlich noch nichts, als sie fragten, wohin willst du, dass wir gehen und bereiten, damit du das Passa essen kannst? Ist es nicht wunderbar zu sehen, dass unser gütiger Herr niemals ungeduldig mit uns wird? Er gibt stets Hilfestellungen, so viel wir nur benötigen. Und er macht seine Hilfe eindeutig und unübersehbar, wenn wir es doch nur immer erkennen wollten. Was sagt er seinen Jüngern? Was sagt er uns? Geht hin in die Stadt und es wird euch ein Mensch begegnen, der einen Krug Wasser trägt. Folgt ihm in das Haus, wo er hineingeht. Der Herr gibt ein ganz außergewöhnliches Zeichen, verbunden mit einem neuen, klaren Auftrag. Zum Verständnis müssten wir an dieser Stelle wieder ein wenig Sprachforschung betreiben. Im griechischen Grundtext steht hier, es wird euch ein Anthropos begegnen. Dieses Wort heißt im Deutschen sowohl Mensch als auch Mann. Das bedeutet, Jesus sagte, es wird euch ein Mann begegnen, der einen Krug Wasser trägt. Das war ein einfacher, aber überdeutlicher Umstand, den der Herr Jesus hier als Zeichen verwendete. Da war ein Mann unter den vielen Tausenden, die sich während des Passafestes in den Gassen Jerusalems drängten. Er war kinderleicht als der Richtige zu erkennen, denn er tat die Arbeit von Frauen. Er trug einen vollen Wasserkrug, mit dem er wieder heimkehrte. Meint ihr, das wäre so ein Krügelchen gewesen, wie wir sie aus der Küche kennen, dass man so einem Henkelchen mit schlenkerndem Arm heimträgt? Weit gefehlt. Hier müssen wir wieder in den Grundtext schauen. Der Krug, von dem hier die Rede ist, wird mit dem gleichen Wort bezeichnet wie die Weinkrüge bei der Hochzeit zu Kana. Diese Krüge fassten je etwa 30 Liter. Und das Wort, das hier an dieser Stelle mit tragen übersetzt wurde, bedeutet nicht einfach tragen, sondern schwer tragen. Es meint, dass jemand sich abschleppt. Der Mann muss die rund 40 Kilo an dem Bauch gepresst vor sich her getragen haben. Eine Gaudi für alle, denen er begegnet ist. Er musste nicht erst gefunden werden, denn er kam ihnen entgegen. Und er war ja gar nicht zu übersehen. Das Wasser, mit dem er sich abschleppte, würde der Herr später bei der Fußwaschung brauchen. Dieser namentlich nicht erwähnte Mann gibt mir ein wunderschönes Bild vom sammelnden Dienst des Heiligen Geistes, der die Seelen der Heiligen immer erfrischen wird, wovon das Wasser im Krug spricht. Und er wird sie immer dahin führen, wo sie dem Herrn begegnen können, wie im Obersaal. Der Herr des Hauses, dessen Herz für Jesus schlug, hielt für den Herrn des Lebens sein Gastzimmer bereit. Es waren so viele Besucher zum Fest nach Jerusalem gekommen, dass sich normalerweise kein entsprechender Platz für Spätankömmlinge mehr fand. Bei der Geburt des Herrn war kein Raum in der Herberge. Wir haben es erst vor kurzem wieder neu gehört. Aber zur Zeit des Passa war in Jerusalem ein großer, mit Polstern belegter Obersaal bereit, und der Herr selbst sorgte dafür, dass er frei blieb. Der Raum war groß, da der Herr ja wusste, dass die Jünger ihn nach seinem Tod und seiner Auferstehung weiter nutzen würden. In diesem Raum erschien er den versammelten Jüngern, und es war dieser Obersaal, in dem sich viele in den Tagen aufhielten, die zwischen der Himmelfahrt und Pfingsten lagen. In diesem großen Zimmer war Raum für den Herrn selbst und für die Seinigen. In der Gemeinde ist Raum für ihn, für seinen Geist und für sein Wort, sowie für alle, die Seinigen. Raum für alle, die bereit sind, sich seiner Autorität zu unterstellen und sich von seinem Geist führen zu lassen. Da ist Raum für das neutestamentliche Priestertum, in aller Freiheit zu wirken, und da ist Raum für alle Gaben in all ihrer Vielfalt. Das griechische Wort für Obersaal ist Anagaion. Es bezeichnet gewöhnlich ein Zimmer über einem Säulengang oder mit einem Dach verbunden, wo man sich ungestört aufhalten kann. Es war ein Ort, wo man vor der gotttrotzenden Welt unbehelligt war. Sie und das Fleisch dürfen nicht in diesen Obersaal eindringen. Wie der Garten Eden ist er höher gelegen als die natürliche Ebene. Und Segen fließt daraus in alle Himmelsrichtungen, wie bei den Flüssen, die aus dem Paradies fließen. Es ist tragisch, wenn ein örtliches Zeugnis, eine örtliche Gemeinde, auf die Ebene der Welt absinkt und sich darin fleischliche Betriebsamkeit zeigt. Obwohl der Raum mit Polstern belegt war, mussten die Jünger da selbst bereiten. Die bitteren Kräuter und die anderen Dinge, die zum Mahl gehören. Ihr erinnert euch an die Abendversammlung mit Arnold Fruchtenbaum, die wir hier gefeiert haben. Sie mussten gerüstet werden. Geistlich sehe ich in der Rüsttätigkeit der Jünger, wozu auch die bitteren Kräuter gehörten, die Selbstprüfung des Herzens und die Einstimmung des Geistes. Dazu gehören Bekenntnis und Demütigung, ohne die wir dem Herrn nicht begegnen können. Jetzt, nachdem sie begriffen hatten, dass sie einfach nur die Anweisungen des Herrn wörtlich nehmen mussten und erkannten, dass der Herr selbst alles vorbereitet hatte, kamen die Jünger zur Sache. Sie waren, wie angeordnet, einfach geradewegs in die Stadt hineingegangen und der Mann mit dem riesigen Wasserkrug war ihnen begegnet, wie der Herr Jesus es vorhergesagt hatte. Sie waren ihm gefolgt und im Haus angekommen, hatte er selbst sie empfangen, als habe er sie bereits erwartet. Nun gingen sie daran, auftragsgemäß das Passahmahl zu bereiten. Nach üblichem Brauch musste zuerst ein Lamm im Vorhof des Tempels geschlachtet werden, wobei kein Knochen gebrochen werden durfte. Es musste ungesäuertes Brot und die Kräuter besorgt werden, was während der Festzeit in Jerusalem in großen Mengen erhältlich war. Wenn wir uns zu dem Herrn Jesus hin versammeln, müssen wir keinen so großen Aufwand betreiben. Aber dennoch muss jemand bereit sein, Brot und Wein bereitzustellen und den Tisch herzurichten, bevor die Geschwister eintreffen. Das ist ein einfacher und regelmäßiger Dienst und wahrscheinlich macht sich kaum jemand Gedanken darüber, wer das tut und wann er es tut. Aber der Herr weiß es. Und was seinen Brüdern getan wird, das wird ihm getan. Ich hörte, sagt Spurgeon, einmal von einer Ansprache in einer amerikanischen Sonntagsschule, die mir sehr gefiel. Der Lehrer sagte zu den Knaben, hier ist eine Uhr, wozu dient sie? Die Kinder antworteten, um die Zeit anzuzeigen. Gut, sagte er. Angenommen, die Uhrzeit, die zeigt nicht an. Wozu ist sie dann gut? Sie ist zu nichts gut. Er nahm einen Bleistift in die Hand. Wozu dient dieser Bleistift? Um damit zu schreiben. Angenommen, der Bleistift wollte keinen Strich machen. Wozu ist er dann gut? Er ist zu nichts gut. Er zog ein Taschenmesser heraus. Wozu ist dieses Ding gut? Um damit zu schneiden. Aber, sagte er, angenommen, es will nicht schneiden. Wozu ist es dann gut? Es ist zu nichts gut. Darauf fragte der Lehrer, was ist der Hauptzweck des Menschen? Und sie erwiderten, Gott zu verherrlichen. Aber angenommen, ein Mensch verherrlicht Gott nicht, wozu ist er dann gut? Es ist zu nichts gut. So gibt es sehr viele Bekenner, sagt Spurgeon, von denen ich nicht sagen will, dass sie zu nichts gut sind. Aber mich deucht, wenn sie sich nicht bald aufraffen und Gott dadurch zu verherrlichen, dass sie die Süßigkeit der Liebe Gottes verkündigen, so wird es ihnen hart ergehen. Dienst und Nachfolge, das ist unser Thema. Um Dienst und Nachfolge überhaupt leisten zu können, müssen wir uns jeden Morgen und durch eine Tür gehen, eine Tür, vor die unser Herr unsere Aufgaben niedergelegt hat. Was meine ich damit? Es gibt nicht viele Türen, die zur Errettung führen. Es gibt nur eine. Jesus sagte, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden. Genauso wenig gibt es viele Türen, die von einem schwachen oder abtrünnigen geistlichen Zustand in einen Zustand der Kraft und der Nähe zu Gott führen. Auch hier gibt es nur eine Tür und durch die müssen wir gehen. Wenn wir heute aus unserer Schwachheit und unserem Irren heraus zu neuer Hingabe und Treue gelangen wollen. Und weil die Geschichte Israels zu unserer Belehrung geschrieben wurde und die Dinge, die ihnen widerfuhren, uns zum Vorbild und Beispiel dienen sollen, werden wir uns diese Geschichte anschauen, um unser Thema zu veranschaulichen. Als erstes fällt auf, dass die Geschichte Israels als Nation mit den Bedrängnissen Ägyptens begann. Zu Abram wurde gesagt in 1. Mose 15, Vers 13, gewisslich sollst du wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Lande, das nicht das ihre ist, und sie werden ihnen dienen und sie werden sie bedrücken 400 Jahre. Und in Verbindung mit dieser Prophezeiung hatte Abraham das Gesicht des rauchenden Ofens und der Feuerflamme, die zwischen den Opferstücken hindurchfuhr. Abrams Nachkommen kamen in dem rauchenden Ofen der Bedrängnis in Ägypten. Es war kein vielversprechender Anfang, denn Jakob und seine Söhne hatten bei weitem nicht die geistliche Höhe Abrams. Sie kamen als ein kleiner Stamm streitsüchtiger und argwöhnischer Nomaden nach Gosen und wussten offensichtlich nicht, was sie erwartete. Gott nahm sich ihrer an und ließ zu, dass sie die sengende Hitze des Ofens Ägypten zu spüren bekamen. Aber so wie sie es drückten, heißt es in 2. Mose 1, Vers 12, also mehrte es sich und also breitete es sich aus, das Volk Israel. In diesem Ofen der Bedrängnisse wurden sie als ein Volk zusammengeschweißt. Sie waren als schwache und entzweite Familie nach Ägypten gekommen und verließen Ägypten als eine geschlossene und mächtige Nation. Ihre anschließende Geschichte mit ihrem ganzen traurigen Niedergang und ihrer Sünde ist uns allen bekannt. Nichts außer dem hellen Licht der treuen Gnade Gottes konnte die Finsternis ihrer Untreue und ihres Ruins überwinden. Diese Gnade hielt die Hoffnung und den Weg der Wiederherstellung vor ihren Augen lebendig. Ihre Sünde hatte hauptsächlich zwei Formen angenommen. Erstens das Verlassen des wahren Gottes für andere Götter und zweitens die Verwerfung und Kreuzigung des geliebten Sohnes Gottes, ihres Messias, als er erschien. Israel wird im tausendjährigen Reich auf der Erde reichlich gesegnet sein und auch ein großer Segen für die Nationen sein. Doch bevor das geschehen kann, müssen sie durch eben diese Tür der Wiederherstellung gehen, von der wir sprechen. Der Prophet Hosea übte seinen Dienst in den Jahren aus, in dem vollständigen Ruin des Zehnstämmerreiches und der Einnahme Samarias vorausgingen. Und sein Buch handelt von den vernichtenden Urteilen über den schrecklichen Götzendienst, der bald die ersten Gerichte über sie bringen würde. Diese Urteile mischen sich mit Vorhersagen über eine endgültige Wiederherstellung. Und im zweiten Kapitel taucht der Begriff eine Tür der Hoffnung auf. Da heißt es in Hosea 2, Vers 16 und 17, das schlagen wir mal auf, Hosea 2, Vers 16 und 17. Vers 16 steht, darum siehe, ich werde sie locken und sie in die Wüste führen und ihr zum Herzen reden. Und ich werde ihr von dort aus ihre Weinberge geben und das Tal Achor zu einer Tür der Hoffnung. Und sie wird daselbst singen wie in den Tagen ihrer Jugend und wie an dem Tage, da sie aus dem Lande Ägypten heraufzog. Welch eine sonderbare Gnade leuchtet aus diesen Verheißungen. Welch ein Gedanke, dass es doch am Ende der verheerenden Geschichte Israels einen Augenblick geben wird, an dem sie das Lob des Herrn mit der Schönheit ihrer Jugend und mit der Frische jenes Tages im Tal Achor singen werden. Jenes Tages, an dem sie am anderen Ufer des Roten Meeres alle ihre Feinde tot in den Fluten sahen. Sie wird da selbst singen, haben wir gelesen. Wo? Im Tal Achor. Sie wird natürlich nicht wörtlich oder körperlich dort sein, sondern moralisch und geistlich. Josua 7 gibt uns Licht darüber, was es bedeutet, dass hier auf das Tal Achor Bezug genommen wird. Es verdankt seinen Namen dem schrecklichen Gericht, das dort auf Achan herabfiel. Deshalb Achor. Als Israel unter Josua in das Land der Verheißung eintrat, wurde ihnen streng befohlen, nichts anzurühren, sondern mit dem Besitz und den Werken der Nationen reinen Tisch zu machen. Diese Anweisungen waren Gesundheitsvorkehrungen von geistlicher Art. Götzendienst ist hochgradig infektiös. und verderbend. Und eine Politik gründlicher Absonderung war die einzig sichere. Achan war der Erste, der diese schützende Absperrung durchbrach. Ihn gelüstete nach Silber und Gold und nach einem Mantel aus Sinear, und er nahm es. Sinear, das spätere Babylon, war der Sitz und die Hochburg des Götzendienstes der damaligen Welt. Dieser Mantel war aus Sinear, das heißt, er wurde in Verbindung mit heidnischen und götzendienerischen Praktiken getragen. Irgend so eine Art Priestergewand. Unmittelbares Gericht fiel auf Achan herab. Er und sein ganzes Umfeld mitsamt dem Mantel kamen in einem Gericht aus Steinen und Feuer um. So wurde der Infektion Einhalt geboten, jedenfalls bis auf Weiteres. Sie wurde gerichtet und beseitigt. Der Götzendienst wird in Israel jedoch wieder aufleben, und zwar in Verbindung mit dem Tier und dem falschen Propheten. Und die endgültige Beseitigung wird erst stattfinden, wenn Israel als Nation erneut in das Tal Achor eintritt, oder anders gesagt, wenn sie zu einem aufrichtigen Selbstgericht geführt wurden und diese schlimme Sünde endgültig und vollständig aufgegeben haben. Zu den späteren Propheten lange nach Hosea gehört auch Sacharja. In seinen Tagen war ein Überrest von Babylon heimgekehrt. Der Götzendienst hatte aufgehört und das erste Kommen Christi war das bevorstehende Ereignis. Daher musste Sacharja kaum ein Wort über das Thema Götzendienst verlieren. Jedoch sehr viele über den religiösen Formalismus und die Heuchelei, die um sich griffen. Und auch natürlich über den Messias, dessen Kommen näher kam. Er prophezeite sein erstes Kommen in Gnade. Und er prophezeite seine Verwerfung. Die Verwerfung und Kreuzigung Jesu durch die Hände seines eigensinnigen Volkes war der Gipfel ihrer Unverfrorenheiten. Man mag sich zu Recht fragen, ob es überhaupt noch eine geöffnete Tür für ein Volk geben kann, das eine solche Schuld auf sich geladen hat. Doch Gottes Güte und seine Gnade sind so groß, dass er Sacharja beauftragt, genau eine solche geöffnete Tür vorherzusagen. Wir finden das in Sacharja 12, in den Versen 9 bis 14. Notiert es euch, könnt ihr dann später lesen. Es ist eine Tür tiefster Reue. Der Überrest des Hauses Davids und die Bewohner Jerusalems, die dann durch den Ofen der großen Drangsal gekommen sind, der viel schlimmer ist als der in Ägypten, werden unter der Hand Gottes zu der schmerzlichen Einsicht über ihre Sünde kommen, die sie zutiefst beugen wird. Beachtet ein paar Punkte. Es wird nicht nur eine Veränderung der Gedanken oder des Verhaltens, sondern vor allem die des Geistes sein. Ein Geist der Unreinheit war im Land gewesen, jetzt wird der Geist der Gnade über sie ausgegossen. Es wird nicht nur das Bedauern ihres falschen Handelns oder der Schmerz über die darauf folgende Züchtigung sein, sondern vielmehr ein tiefes Bewusstsein von dem Ausmaß ihrer Übeltaten gegen Christus. Es heißt, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage über den Eingeborenen, und bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich über den Erstgeborenen Leid trägt. Wir lesen, dass ein großes Geschrei in Ägypten zu hören war, als die Erstgeborenen in der Passahnacht starben. Aber die Intensität dieser Wehklage wird jenes Geschrei offensichtlich übertreffen. Außerdem werden die Einsicht und die Empfindungen so stark sein, dass nicht nur Familien getrennt trauern, sondern sogar Männer und ihre Frauen nicht gemeinsam wehklagen können. Alle werden instinktiv die Einsamkeit aufsuchen, um ihre Seelen mit Gott allein zu lassen. Der Gedanke ist uns vertraut, dass Israel der große Kanal für die irdischen Segnungen im tausendjährigen Reich sein wird. Aber haben wir auch ausreichend bedacht, welches große Werk die moralische Grundlage sein wird, auf der diese spätere Herrlichkeit ruhen wird? Objektiv gesehen ruht ihre Herrlichkeit in dem kommenden Zeitalter auf dem vollbrachten Versöhnungswerk Christi. Subjektiv gesehen ruht sie auf diesem großen Werk des Geistes in ihren Herzen. Wir befinden uns heute in den letzten Tagen des Aufenthaltes der Gemeinde Jesu auf der Erde. Wir sehen an den täglichen Nachrichten, wie der Tag des Herrn näher kommt. Ihr schmähliches Versagen, das der Gemeinde Jesu, und ihr Niedergang sind inzwischen wohl auch allen offenbar geworden. Den Zeigefinger zu erheben und das Böse zu benennen, ist eine leichte Sache und auch eine fruchtlose, wenn wir dabei stehen bleiben. Jeder von uns muss weitergehen, aufrichtig Buße tun über das Böse. In Übereinstimmung mit dem Geist von Sacharja 12 und das Böse wirklich beseitigen. In Übereinstimmung mit dem Handeln Josuas im Tal Achor. Diejenigen, die das tun, haben die Zusicherung der Wiederherstellung und des Segens. Wir können das Thema der Tür mit wenigen Worten zusammenfassen. Buße ist die Grundlage jeder Wiederherstellung. Noch eine unscheinbare Begebenheit am Rande, die aber zeigt, um was es in Wirklichkeit geht. Der Dirigent eines großen Orchesters hält Probe. Mit Macht braust der Strom der Musik durch den hohen Saal. Die Trompeten schmettern, die Geigen und Flöten singen, die Kontrabässe brummen. Da klopft der Dirigent plötzlich auf das Pult. Alles schweigt. "Wo ist das Piccolo?" ruft er. "Ich höre das Piccolo nicht." Das Piccolo ist eine ganz kleine Flöte mit zartem Klang. Im Verhältnis zu den anderen Instrumenten gibt es einen verschwindend zarten Ton von sich. Aber das feine Ohr des Dirigenten bemerkt es doch, wenn es fehlt. Das Ohr unseres Gottes ist noch unendlich feiner als das Ohr eines Orchesterdirigenten. Und seine Augen durchlaufen die Lande, dass er sähe, die mit ihm sind. Ihr könnt das nachlesen in 2. Chronik 16, Vers 9. Er hört es und merkt es, wenn du nicht mittust in seinem Orchester. Wenn er dich angeworben hat, so musst du auch mitspielen. Und sei es auch auf dem kleinsten und leisesten Instrument. Deshalb, liebe Geschwister, lege ich euch ans Herz, dienet einander, ein jeglicher mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Amen.